www.deutschenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 137 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Am Mikrofon Erich Frischenschlager und ich darf dich recht herzlich begrüßen. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist und dass du dein Know-how erweitern willst, um deinen Körper und deine Performance zu optimieren. Heute geht es nämlich richtig um Leistungssteigerung, denn mein Gast in dieser Podcast-Episode ist Dr. Klaus Wirth, ein erfahrener Sportwissenschaftler und ein Experte im Bereich Kraft- und Schnellkrafttraining. Dr. Klaus Wirth ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bachelor- und Masterstudiengang Training und Sport an der Fachhochschule Wiener Neustadt, also ein echter Experte, wenn es darum geht, richtig zu trainieren und Kraft aufzubauen. Seine Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung von Schnellkraft im Leistungssport, insbesondere auf die Bedeutung der Maximalkraft und effektive Trainingsmethoden zur Leistungssteigerung. Er hat auch das Buch Krafttraining im Leistungssport veröffentlicht, das tiefgehende Einblicke in die spezifischen Trainingsansätze bietet. Klaus Wirth wird heute schon einiges verraten, wie du besser trainieren kannst, aber noch besser. Noch tiefere Einblicke erhältst du in einer Fortbildung mit ihm und dafür möchte ich dir gleich diesen Tipp mitgeben. Schnellkraft ist der Schlüssel zum Erfolg in vielen Sportarten. Am 26. April bietet sich für Trainerinnen, Coaches, Sportbegeisterte eine besondere Gelegenheit, denn unser Interviewpartner heute, Dr. Klaus Wirth, wird eine Fortbildung leiten am USZ in Wien, am Universitätssportzentrum, mit dem Titel Entwicklung und Transfer von Schnellkraft im Leistungssport. Inhaltlich möchte ich an dieser Stelle gar nicht mehr in die Tiefe gehen. Das Interview wird sie für sich sprechen und die Expertise von Dr. Klaus Wirth untermauern. Am Ende dieser Folge gibt er übrigens selbst noch einen kleinen Ausblick, was die Teilnehmer in dieser Fortbildung am 26. April erwarten wird. Wenn du jetzt Interesse hast, dann sichere dir eines der letzten Tickets auf bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos und wie üblich auch den Link zu den Tickets. Lass diese einmalige Chance nicht verstreichen und genieße am 26. die Fortbildung mit unserem Interviewgast. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ja, ich freue mich schon auf die Fortbildung. Klaus Wirth wartet aber jetzt schon im Studio und ich möchte ihn gleich herzlich begrüßen. Servus Klaus.
Servus Erich.
Lieber Klaus, du arbeitest an der Fachhochschule Wiener Neustadt im Masterstudiengang Training und Sport, warst früher an der Goethe-Universität in Frankfurt. Wie sieht denn dein Arbeitsschwerpunkt so aus? Wie können wir uns deinen Tag vorstellen?
Na ja, gut, ich meine, Hochschule typisch und FH vielleicht noch ein bisschen typischer. Da ist ja die Lehrbelastung ein bisschen höher als bei der Uni. Das heißt, so viel setzt sich aus Unterricht zusammen. Ne? Und im Prinzip, wie an jeder Hochschule es, sagen wir mal, sein sollte, geht dann die restliche Zeit lesen. Das unterschätzen viele. Vielleicht mal auf dem Stand, auf dem aktuellen Stand der Trainingswissenschaft bleiben. Das erwähne ich extra, weil da hat man manchmal das Gefühl, dass es da genügend Menschen gibt, die in ihrem Leben mal 10 Artikel lesen und meinen, das reicht dann für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. So, das heißt, also Lesen macht viel der Zeit aus und wir haben natürlich dann jetzt nicht nur an der FH selbst, sondern bei mir vor allen Dingen mit Kooperationspartnern in Deutschland in der Regel auch immer irgendwelche Studien laufen. Also das sind im Endeffekt die zentralen Dinge. Das heißt also, unterrichten, mich selbst fortbilden und halt Studien. Das ist, daraus setzt sich der größte Teil meiner Arbeitszeit zusammen. Da kommt natürlich immer wieder Administratives mit mir mit rein. Das lässt sich leider nicht vermeiden.
Klar, das ist wirklich hochschultypisch. Das ist ja ähnlich bei mir an der Pädagogischen Hochschule. Klaus, wo liegen eigentlich deine Forschungsschwerpunkte, die du ja schon seit längerem hast? Also auch in Frankfurt hast du spezifisch geforscht und jetzt machst du es ja auch noch.
Gut, es sind, sagen wir mal so, in der Genese, das sind so mehrere Schwerpunkte, die mich auch nie so ganz verlassen haben. Das eine ist halt grundsätzlich das Thema Hypertrophie. Das heißt also im Prinzip, was muss ich machen, damit der Muskel wächst, um es mal ganz simpel zu formulieren. Dann ist ein weiterer Schwerpunkt, der da auch mit reinspielt, das exzentrische Krafttraining. Und was so in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren an Nummer 1 steht, ist eigentlich Krafttraining mit Kindern und Jugendlichen. Beziehungsweise, was wir in den letzten Jahren auch noch gemacht haben, das geht so mehr in Richtung Diagnostik. So dieses Problem mit Rechts-Links-Unterschieden, was die Kraft angeht, wie man sowas am besten diagnostiziert, wie aussagekräftig da Daten sind, die es bisher gibt und auch im Rahmen wieder zum Teil Hypertrophie, zum Teil Beweglichkeitstraining, wie sich eine hohe mechanische Reizsetzung, jetzt aber nicht produziert durch ein Krafttraining, sondern durch ein Beweglichkeitstraining, durch Dehnen, wie sich das auf den Muskel auswirkt. Das sind im Prinzip so die zentralen Punkte, mit denen ich mich so täglich rumschlage.
Betreust du jetzt auch noch junge Leistungssportlerinnen in der Praxis?
Nicht mehr. Also früher habe ich mich um Leichtathleten und Schwimmer gekümmert. Seit ich jetzt hier bin, ist das eigentlich so ziemlich eingeschlafen. Muss ich auch sagen, da spielt vielleicht auch das Alter eine Rolle. Früher war es mir egal, ob ich um 5 Uhr aufstehe, dann bis 17, 18 Uhr arbeite und danach mich noch mit Sportlern hinstelle. Da bin ich doch etwas träger geworden. Ne? Also mir von morgens bis abends durchgehend den Tag um die Ohren hauen, dazu fehlt mir inzwischen die Motivation. Und prinzipiell liegt es auch daran, wenn ich jetzt sage, ich habe mit Sportlern zusammengearbeitet, dann rede ich halt nicht davon, haben wir zwar in Frankfurt auch gemacht, dass ich jemandem einfach einen Trainingsplan schreibe, rüberreiche und jetzt mach mal, sondern beim Krafttraining ist es halt so, und so sollte es auch sein, dass man daneben steht. Das heißt also, deswegen meine ich halt, wenn ich dann abends mich dann noch für 2 Stunden mit Sportlern hingestellt habe in den Kraftraum und dann das Training auch wirklich überwacht habe, was ja auch heute ein Problem ist, das spielt so ein bisschen in die Thematik rein, mit der wir uns wahrscheinlich noch beschäftigen werden. Wenn man heute meint, man könnte alles online machen und also auch so Sachen wie Velocity-Based Strength Training, das heißt, ich bekomme irgendwelche Geschwindigkeiten zugeschickt von meinem Sportler und kann dann schön in aller Ruhe irgendwann mal mir diese Geschwindigkeiten ansehen und weiß, was der im Training gemacht hat, das weiß ich halt nicht. Denn wenn ich zum Beispiel Technik korrigieren will, dann kann es nicht sein, dass der sich aufnimmt, irgendeine Bewegung 100-mal falsch macht und der von mir 3 Tage später gesagt bekommt, ja, du hast es 100-mal falsch gemacht. So geht Training nicht, sondern da muss ich dabei stehen und dem direkt sagen, Kollege, korrigieren, hier liegt der Fehler, so musst du korrigieren. Und da ist halt, das ist halt, wenn man es seriös macht, ist das mit ziemlich viel Zeitaufwand verbunden. Na, und im Alter kommt dann doch ein bisschen die Trägheit, ne? Also von daher, das mache ich aktuell nicht mehr.
Ich denke, jede Lebensphase hat so ihre Schwerpunkte. Da hat man eine gewisse Zeit, da ist man so richtig arbeitsmäßig on fire, nimmt vielleicht auch noch Zusatzaufträge an und stellt seine eigene Person ein bisschen zurück. Und dann gibt es natürlich auch Phasen, meistens sind dann die in einem späteren Lebensabschnitt, wo man die Arbeit wieder etwas zurückschraubt.
Ja, ne, das ist ja im Endeffekt, würde ich es eher so sagen, es gibt halt auch noch andere Interessen im Leben. Und wenn ich halt von der Arbeit dann zu den Sportlern gehe, dann gibt es halt nichts mehr sonst im Leben, ne? Und da ist es dann schon so, dass halt die Gewichtung, zum Beispiel meine Interessen nebenbei, das ist auch so, Geschichte, das heißt also auch Bücher über die Historie, unterschiedliche Epochen lesen, kommt ja auch aus der Mode völlig, aber mache ich halt dann doch noch gelegentlich, ne? Und solche Dinge, die fallen halt dann unter den Tisch. Wenn man hergeht und arbeitet und man kümmert sich seriös um Sportler, dann bleibt halt für sowas wenig Luft und da verschieben sich ganz einfach die Prioritäten. Also da werden mir Dinge, sind mir heute wichtiger, wo ich dann früher gesagt habe, naja Gott, machst du halt mit den Sportlern, arbeitest du, da hast du vielleicht in der Phase dann mehr Spaß und irgendwann sieht es dann halt mal anders aus, da machen ja andere Dinge mehr Spaß und da muss ich auch sagen, da sehe ich auch nicht, dass ich mich zu irgendwas zwingen müsste. In meiner Freizeit gebe ich ganz meinen Prioritäten nach, die mir gefallen.
Das ist ja auch sehr schön. Sollte man auch sich Zeit dafür nehmen. Lass uns jetzt aber vielleicht zu deinen Arbeitsschwerpunkten kommen. Du befasst dich ja sehr mit der Entwicklung von Kraft und mit der Entwicklung von Schnelligkeit. Wie wichtig sind denn diese beiden Parameter, wenn es darum geht, seine eigene Performance weiterzuentwickeln?
Puh, gut, ich meine, pauschal ist es natürlich jetzt schwer zu sagen. Es hängt davon ab, von welcher Sportart reden wir, ne? Also, und selbst da ist es ja manchmal nicht so ganz einfach festzulegen. Denn prinzipiell ist es natürlich klar, wenn ich hergehe und sage, ich habe einen Sprinter, naja gut, dann ist es einfach, ne? So, wenn ich aber jetzt schon mal hergehe und sage, ich habe einen Hochspringer, naja, die Anlaufgeschwindigkeit im Hochsprung ist eine optimale und keine maximale. Im Speerwurf genauso. Naja, und schon fangen wir an. Wie schnell muss der überhaupt sein? Hier gehen wir jetzt mal zum Beispiel in Spielsportarten. Da haben wir dann die Diskussion, naja, was ist jetzt wichtiger, dass jemand auf den ersten Metern gut beschleunigen kann oder ist es wichtiger, dass er wirklich auf eine hohe Geschwindigkeit kommt, ne? Hängt ja auch von der Strecke ab, die mir zur Verfügung steht. Von daher ist es jetzt schon, das differiert sehr, sehr stark, ne? Und auch wenn wir Spielsportarten nehmen, ist es halt ein Unterschied, ob ich auf einem Basketballfeld stehe oder auf einem Fußballfeld, wo also die Laufwege auch völlig anderes sind. Also von daher, das kann man immer nur sehr spezifisch oder muss es sehr spezifisch sehen auf bestimmte Sportarten. Problem ist auch häufig eigentlich dann weniger dieses Festlegen, braucht man es nicht. Ein bisschen schwieriger wird es, wie viel braucht man. Gerade wenn wir von den Spielsportarten reden, ist eher das dominante Problem, ist überhaupt der Wille da, etwas im Training zu machen, was den Faktor verbessert? Und da sage ich bewusst Wille, weil dann heißt, nehmen wir jetzt mal Fußball, dann kommt halt immer alles mit Ball. Nee, es ist halt nicht so, dass alles mit Ball funktioniert. Es gibt Dinge, die funktionieren ohne Ball halt sehr viel besser. Und man muss sich halt auch vielleicht Leute mal holen, die von dem Thema Schnelligkeit, Sprint wirklich Ahnung haben. Und da wird es dann auch noch ein bisschen dünner, weil vielleicht kosten die Geld. Das sind wir beim nächsten Punkt, wenn wir das Geld ausgeben. Das heißt also, festzulegen, braucht man es, ja oder nein, ist noch einfach. In welcher Ausprägung? Da wird es schwieriger. Und ganz schwierig wird es dann, wenn es um die Umsetzung geht. Weil Umsetzung kostet halt Zeit. Das kostet allgemein gesagt Ressourcen und dann sind wir bei dem Problem, will man die überhaupt bereitstellen? Also das ist ein vielschichtiges Problem, das du da kurz angesprochen hast.
Also wir können zusammenfassend sagen, es ist abhängig vom Ziel, das man hat, von der Sportart, die man ausübt, auch von der Motivation. Aber kann man vielleicht so eine pauschale Aussage formulieren, wie wenn man schnell sein möchte oder gewisse Körperteile schnell koordinieren möchte, zum Beispiel im Zweikampf oder so, dann muss man in der Lage sein, eine gewisse Kraft in kurzer Zeit aufzubringen.
Ja, da ist es ja schon so, das ist eigentlich schon immer sehr, sehr spannend. dass die Diskussion überhaupt aufkommt, weil wenn ich auf eine hohe Geschwindigkeit kommen möchte, dann muss ich beschleunigen. So, und da gibt's jemanden, der ist schon eine Weile tot, der hieß Newton. Und der hat mal gesagt, F ist gleich M mal A. So, und wenn ich auf eine hohe Geschwindigkeit kommen muss, und das vor allen Dingen in einem kurzen Zeitfenster, ich könnte ja theoretisch mit einer niedrigen Beschleunigung, wenn die lange wirkt, könnte ich auch auf eine hohe Geschwindigkeit kommen. Das ist aber jetzt nicht das, was wir in den Sportarten brauchen. Wir müssen schnell auf eine hohe Geschwindigkeit kommen. Das heißt also, dieses F ist gleich M mal A sagt mir schon, will ich hoch beschleunigen, die Masse meines Körpers oder irgendein Sportgerät, ja, dann brauche ich Kraft. Ohne das wird es nicht gehen. So, und wenn ich hoch beschleunigen will, dann brauche ich viel Kraft. Das sagt schon der Herr Newton. Das heißt also, es ist immer spannend, wenn man darüber überhaupt noch diskutieren muss, wenn eine Gesetzmäßigkeit in den Naturwissenschaften diese Frage bereits beantwortet.
Ja, mir geht es auch darum, es gibt ja viele Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht so tief in der Materie drinnen stecken. Und da ist es oft wichtig, dass man die Grundlagen auch noch einmal anspricht, also die Grundlagen der Trainingslehre und vielleicht noch einmal ein wenig definiert.
Ja, also sagen wir so, also wenn ich das jetzt sage, ist das ist jetzt keine Kritik an jemandem, der jetzt so einfach mal aus meinetwegen dem Interesse, Hobby jetzt mal zuhört, sondern das ist eher die Kritik, wenn wir vom Leistungssport reden, wo ich sage, Freunde, das muss jedem, der im Leistungssport klar ist, sollte sich mit solchen Dingen auskennen, sonst ist er halt im Leistungssport falsch. Ne? Also da an die Adresse geht es jetzt eher, was hier als Kritik von mir rüberkommt, dass jemand, der sich jetzt einfach mal so aus Spaß an der Freude ein bisschen meinetwegen Handball, Fußball, Basketball spielt, sich jetzt nicht mit den Naturwissenschaften auseinandersetzt, naja gut, das ist naheliegend. Ne?
Viele Menschen sind ja interessiert an der Theorie und holen sich dann ihr Wissen aus dem Internet oder teilweise auch aus fragwürdigen Quellen, auch teilweise von Coaches, wo man nicht weiß, welche Ausbildung die genossen haben. Wo liegt denn deiner Meinung die größte Diskrepanz oder die größte Fehlerquelle, wenn es um solche Informationen geht? Informationen, wo die Trainingswissenschaft vielleicht einer anderen oder einer gegenteiligen Meinung sogar ist?
Naja, sagen wir grundsätzlich, aber da müssen wir jetzt gar nicht in Richtung Social Media gehen. Und das ist auch generell häufig unabhängig vom Internet bei Leuten, die irgendwelche Fortbildungen anbieten. Da läuft einiges relativ unseriös. Das Hauptproblem, wenn man es mal ganz allgemein formulieren, ist, tue nichts, erreiche alles. Es wird einem immer erzählt, da gibt es jetzt einen ganz einen einfachen Weg und so ungefähr mit 10 Minuten Training in der Woche zum Marathon. Ja, nee, das wird nichts. Ne? Und das ist eigentlich schon jetzt mal ganz allgemein das Hauptproblem. Und das lässt sich natürlich auch leicht erklären. Das Problem beginnt ja immer, ob jetzt auf Social Media, irgendwo im Internet oder auch außerhalb des Internets. Wenn jemand damit Geld verdienen will, dann muss ich Kunden ködern und ich muss mich von der Konkurrenz irgendwie abgrenzen. Na, da kann ich natürlich nicht genau dasselbe erzählen wie der Rest und muss irgendwelche Versprechungen machen. Und da beginnt das Problem und meist geht's in die Richtung, dass man so tut, als wenn mit wenig Aufwand viel zu erreichen wäre. Das ist so eigentlich das Hauptproblem. Das heißt, jemand, der hergeht und sagt, du musst halt ackern wie ein Ochse, wenn du einen vernünftigen Marathon im Sinne von nicht nur überleben, sondern dass du den vielleicht auch so überlebst, dass du nicht danach 3 Wochen bewegungsregungslos irgendwo rumliegst, das will halt keiner hören. So, und da werden halt, und jetzt müssen wir aber das erweitern. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, böses YouTube oder böses Social Media. Das finden wir auch inzwischen in genügend sogenannten wissenschaftlichen Publikationen, wo man häufig den Eindruck hat, was will derjenige eigentlich verkaufen, denn mit Wissenschaft hat das nichts zu tun. Ne? Also das ist halt das große, also die eigentliche Schwierigkeit, dass Unsinn, der im Internet erzählt wird, ja leider Gottes auch es sich immer Studien finden lassen, die das im Prinzip vermeintlich bestätigen. Da wird es halt dann richtig schwierig. Also das würde ich jetzt mal zunächst mal als den Hauptkritikpunkt sehen, dass einem immer suggeriert wird, man könnte mit wenig Aufwand viel oder alles erreichen, und das ist halt nicht so.
Es werden sehr oft Abkürzungen versprochen. Das ist aber nicht nur im Sport so, nicht? Man ganz schnell reich werden, ganz schnell abnehmen, ganz schnell fit werden. Und ja, und die Menschen sind eben aus ihrer Natur eher faul und wollen den Weg des geringsten Widerstands gehen und sind dann halt anfällig auf diese Aussagen.
Ja, sicher, sag mal, wenn ich etwas nicht hören will, im Sinne von, ich müsste jetzt was investieren, um was zu erreichen, und jemand sagt mir, das geht auch anders, das heißt, jemand erzählt mir das, worauf ich ja hoffe, na, dann auf den Zug springe ich dann natürlich auch gerne auf, ne? Ganz klar.
Du hast ja heute schon einige Sportarten genannt, wo Krafttraining eine relativ hohe Rolle spielt oder ein wichtiger Faktor ist für Leistung. Gibt es jetzt auch für Sportarten, wo so vermeintlich Krafttraining nicht so ein Faktor ist? Ich denke da an Läufer zum Beispiel, Läuferinnen oder an Golfer. Wie schaut es hier mit dem Faktor Kraft aus? Ist das auch ein wesentlicher Punkt, um Leistung zu bringen, auch wenn der Punkt nicht gleich so offensichtlich ist?
Ja, sag mal, also was ich jetzt auch meinen Studenten immer klar mache. Es gibt ja nun das Ding, das heißt Gesundheitssport. So. Und dazu gehört Kraft- und Ausdauertraining. Und da gibt es so Empfehlungen des American College of Sport Science. Und die heißen halt, puncto Kraft, mindestens zweimal die Woche ein Ganzkörpertraining. Und zwar nicht mit irgendwelchen kleinen Stabi-Übungen, sondern das heißt ein richtiges Krafttraining. Also die Vorgaben sind dann schon so, dass man sagt, 10er-Serien, also gibt es klare Vorgaben, wie viele Sätze, mit welchen Pausen. Und wenn das für den Gesundheitssport gilt, also für den Otto-Normalverbraucher, dann gilt es auch für jeden Sportler. Also da fangen wir erstmal an. Das heißt also, mir ist erstmal völlig egal, welche Sportart jemand betreibt. Die Anforderungen des Gesundheitssports, ja, die hat erstmal jeder zu erfüllen. Ob das jetzt der Golfer ist oder der Ausdauersportler. Jetzt müssen wir natürlich gleich eine Einschränkung, wie immer, die Ausnahme bestätigt die Regel, reinschieben. Denn jetzt reden wir über Kraft. Ob jetzt ein Weltklasse-Marathonläufer ein solches Krafttraining machen sollte, wozu ja dann zum Beispiel auch ein Training der Beinstreckerkette gehört, meinetwegen Kniebeugen, Beinpresse, solche Dinge, die auch immer Ermüdung produzieren. Wenn sie keine Ermüdung produzieren, ist es in den meisten Fällen so, naja, dann kann man sich schon mal fragen, was man damit überhaupt erreicht. So, das ist natürlich absolut kontraproduktiv für jemanden, der dann vielleicht 20, 25 Stunden die Woche seine Beine zum Laufen und Radfahren braucht. Das und umgekehrt, dem Gewichtheber zu sagen, er soll viermal die Woche eine Stunde laufen gehen für sein Herz-Kreislauf-System, ja klar, für seine Gesundheit wäre das gut, für seine Sportart garantiert nicht. So, das heißt also, da gibt es natürlich schon Ausnahmen. Aber wenn wir zum Beispiel Golf nehmen, da gibt es ein Riesenproblem, zum Beispiel Rückenschmerzen. Verursacht dominant durch die Rotationsbewegung. Und dann sind wir schon bei dem Thema. Das heißt also, um überhaupt im Sport leistungsfähig zu bleiben, da vergessen viele, um leistungsfähig zu bleiben, muss ich ja auch trainieren können. Wenn ich aber Schmerzen habe, dann werde ich nicht richtig trainieren können und dann wird sich das natürlich auch auf meine Leistungsfähigkeit auswirken. Das heißt also, gerade Golf, Rumpf, großes Problem. Bedeutet also da weniger. Jetzt kann man natürlich sagen, Tiger Woods direkt, Krafttraining und seine Abschläge, wie weit fliegen die? Ja, eine gewisse Relevanz hat auch da für die direkte Leistung das Krafttraining. Dominant aber würde ich es im Golf erstmal sehen in die Richtung, dass die Leute gesund bleiben. Ja, und das gilt natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel Dart spielen, Sport nennen wollen. Ich würde es eher als Geschicklichkeitsspiel bezeichnen. Dann gilt auch für den, dass er gewisse Dinge erfüllt, um gesund zu bleiben. Tut das nicht. Und deswegen erwähne ich das jetzt, weil hört man immer wieder, der Rückenschmerzen kann nicht trainieren. Naja, wenn er nicht trainieren kann, ist auch mit der Leistung am Dartboard irgendwann Feierabend. So. Und das vergisst man häufig, dass man diese beiden Baustellen hat. Einmal direkte Wirkung auf die Leistungsfähigkeit und einmal gesund bleiben, damit man überhaupt trainieren kann. Selbst wenn Krafttraining für die Sportler direkt eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielt. Das sollte man immer auf dem Schirm haben.
Also ein gewisses Maß an Krafttraining, das können wir festhalten, ist eine Basis, damit die Gesundheit beibehalten wird. Und wenn unsere Hörerinnen jetzt motiviert sind, Krafttraining umzusetzen, was würde der Experte Dr. Klaus Wirth Ihnen raten, was muss unbedingt erforderlich sein, um die Qualität im Krafttraining zu gewährleisten? Gibt es da so grundsätzliche Tipps? Du hast ja schon darüber gesprochen, dass man sich müde fühlen muss nach dem Training, weil sonst kein Leistungsfortschritt passieren kann, zum Beispiel. Das wäre schon so ein Punkt, oder?
Naja, so, es ist ja so. Es ist immer die Frage, was ist jetzt mein Trainingsziel? Wir verfolgen ja im Krafttraining schon unterschiedliche Ziele. Nur wenn das jetzt zum Beispiel in die Richtung geht, morphologische Anpassung, also ich möchte den Muskelquerschnitt vergrößern, naja, dann wird es halt schwierig, wenn ich hergehe und sage, na, das möchte ich jetzt machen, ohne mich müde zu fühlen. Der Punkt ist halt, was gerne übersehen wird. Es gibt einen auslösenden Reiz und wenn ich den nicht produziere, wird es keine Anpassung geben. So, da muss ich also hin. Man darf allerdings nicht den Fehler machen, das, was einem dann häufig meinetwegen im Fitnessstudio in Kursen suggeriert wird, naja, wenn ich viel schwitze und mich dann ausgepowert fühle, das sei gleich gutes Training. Nein, das ist es nicht. Sondern ich habe einen spezifischen Reiz, den muss ich setzen. Und der, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, Hypertrophie, mechanische Reizsetzung, das heißt, man wird zum Beispiel ein bisschen Gewebe zerstören, was man dann als leichte Spannung oder richtigen Muskelkater feststellen wird. So. Wenn ich natürlich etwas zerstört habe, dann funktioniert es nicht und das beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit, fällt unter den Begriff Ermüdung. So. Das heißt also, es geht nicht drin darum, dass ich auf den Brustwarzen aus dem Fitnessstudio robben soll. Das ist Unsinn. Man muss sich nur darüber klar sein, auf eine gewisse Art und Weise wird man sich anstrengen müssen, sonst kommt nichts bei rum. So, also das ist auch da, das muss man differenziert sehen. Das heißt natürlich, völlig richtig, ich kriege nichts hin, wenn ich jetzt meine, ich gehe ins Fitnessstudio und sitze an irgendeinem Gerät, unterhalte mich mit dem Nachbarn über das gestrige Fußballspiel und gucke im Prinzip, ob die Maschine noch richtig funktioniert und bewegt die ein bisschen hin und her. So wird es nicht funktionieren. Jetzt ist aber grundsätzlich so, worauf die Leute halt achten müssen. Und beim Krafttraining ist das schon, je nachdem, was man macht, sollte man das nicht unterschätzen. Zum Start geht es immer erstmal richtige Technik. Übung richtig ausführen, denn zwei Dinge. Führe ich eine Übung falsch aus, kann das, muss nicht zu Schädigungen führen. Es wird aber auf jeden Fall, falsche Technik heißt, ich trainiere nicht die Muskulatur so, wie ich sie trainieren möchte, sondern Ausweichbewegung heißt, ich gehe von meiner Zielmuskulatur weg und irgendwelche anderen Muskeln übernehmen einen Teil des Hebevorgangs. Das heißt also, Nummer eins ist, richtige Technik lernen. Nummer zwei ist, Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden. Man muss es langsam angehen, weil der Muskelkater am nächsten Tag ist egal. Das wird repariert. Geht man es aber zu schnell an, gibt es andere Stellen, die reagieren dann schon etwas empfindlicher und auch, sagen wir mal, die sind nachtragender, zum Beispiel Sehnen. Das heißt, Sehnen brauchen für ihre Anpassung länger. Und wenn man dann meint, man attackiert gleich mit Vollgas, ne, jetzt haben wir April, die Sommersaison steht bevor, der Badeanzug oder die Badehose, das muss halt jetzt wie wieder passen und jetzt attackiere ich. Naja, dann wird's gefährlich, also gerade für die Sehnen. Das heißt also, wenn man da zu schnell zu viel Gas gibt, sind im Prinzip, es betrifft meist, sagen wir, die Klientel, die da besonders aufpassen muss, die jungen Kerle. Das ist erfahrungsgemäß die Kategorie, die dann meint, bis zum Sommer, Brust, Bizeps, das muss passen. Und dann gehen die Schulterprobleme los. Das heißt also, man muss sich darüber klar sein, die unterschiedlichen Gewebstrukturen brauchen auch unterschiedlich lang, um sich anzupassen, weil die Umbauraten unterschiedlich sind. So, das heißt also, der kontraktile Teil des Muskels, da geht es noch relativ flott. Die Sehnen, da dauert es länger, Knochen viel länger. Und das muss man halt auf dem Schirm haben. Das heißt also, saubere Technik und dann erstmal moderat starten und dann im Prinzip über die Monate die Sache langsam hochfahren. Und zum Hochfahren gehört dann logischerweise auch, wenn wir jetzt gesagt haben, zweimal die Woche ein Ganzkörpertraining, dann stellt das ja das Minimum dar im Sinne des Gesundheitssports. Das heißt also, je nachdem, wo ich hin will, muss man natürlich klar sein, dass der Aufwand irgendwann steigt. Also dann wird es mit zweimal die Woche halt nicht mehr getan sein. Nur erstmal vom Untrainierten weg, würde man ja bei der Ausdauer genauso machen. Ich gebe ja jetzt nicht jemandem, der jetzt mit dem Joggen beginnt, gleich einen Plan mit 100 Kilometer die Woche. Das wird nichts werden. So. Und das sind erstmal die beiden zentralen Dinge, Technik lernen und moderat beginnen, also das Ganze immer langfristig angehen. Das sind die wichtigsten Dinge zum Start.
Man sagt ja auch, die Sommerfigur wird ja eigentlich im Winter gemacht. Nicht? Also das spricht ja auch schon für sich.
Ja, also sagen wir, wenn man es genau nimmt, also wenn wir jetzt das Krafttraining nehmen, müsste man eigentlich sagen, der Sommer ist rum und jetzt beginnt die Vorbereitung auf den nächsten. Da wartet man nicht auf den Winter. Also man muss ja immer sagen, die Konkurrenz schläft nicht. Ne? Da muss man schon rechtzeitig attackieren.
Im September geht's los für die nächste Saison.
So schaut's aus.
Sehr gut. Die Muskulatur, das oder generell die Muskelmasse, das ist ja auch unsere Stoffwechselmaschine im Körper. Ist das für dich auch ein wichtiger Punkt, dass du sagst, wir brauchen ein gewisses Ausmaß an trainierter Muskulatur, damit unser Stoffwechsel gut funktioniert?
Ja, gut, also das muss man trennen, damit der Stoffwechsel gut funktioniert, auf jeden Fall. Ne? Stichwort Diabetes. Ne? Also das mal auf jeden Fall. Wenn man jetzt hergeht und argumentiert, ich sollte viel Muskulatur haben bezüglich dann hoher Grundumsatz und dann argumentiert, dann nimmt man besser ab oder solche Sachen, naja, das ist ein Späßchen. Also so funktioniert's nicht. Also grundsätzlich, wenn man sich jetzt anschaut, was die Literatur sagt, wie viel ein Kilo Muskelmasse in Ruhe im Monat verbraucht, dann ist das nicht mal ein Snickers, das du essen darfst. So, das heißt also, das, was dieses Kilo Muskulatur in Ruhe verbrennt, das ist so wenig, das spielt jetzt dafür, also für Grundumsatz auf dem Gewicht bleiben, abnehmen, überhaupt keine Rolle. Denn jetzt gehen wir mal her. Jetzt umgekehrt, wenn ich eine Stunde ein intensives Ausdauertraining mache, dann verbrenne ich in der Stunde jetzt natürlich je nach Leistungsniveau, meinetwegen wie viel Watt kann jemand treten, mit welcher Geschwindigkeit kann jemand laufen, also natürlich streut es. Aber da kriege ich in der Stunde schon mal vielleicht 2-3 Snickers weg. Naja, und dann das habe ich in einer Trainingseinheit gemacht. Das, was 1 Kilo Muskulatur im Monat macht. Na, ich glaube, da brauchen wir uns nicht mehr über Gewichtung unterhalten. Ne? Also das spielt nun diesbezüglich, wenn es so um Körpergewichtsregulation geht. Natürlich, wenn ich einen Sportler nehme, der dann meinetwegen 150 Kilo auf die Waage bringt, und das nicht nur aus Fett. Natürlich hat er dann einen Grundumsatz, der mag dann durchaus mal im Bereich von, also ich habe mal geredet mit einem mit dem Bodybuilder Markus Rühl, der hat mir mal gesagt, jetzt aber allerdings nicht Ruhe, sondern nur, wenn er ein Training macht, das erhält 6.000 Kilokalorien zu seiner aktiven Zeit. Hat er gesagt, er muss allein 6.000 essen, nur um auf dem Gewicht zu bleiben. So. Nur, das ist halt jemand, der im Wettkampf 130 Kilo auf die Bühne gebracht hat und in der Offseason über 150 gewogen hat. Und was hat denn das jetzt mit irgendeinem 80-Kilo-Männlein zu tun, das dann 81 Kilo wiegt? Ja, gar nichts. Das heißt also, für den Stoffwechsel, für den physiologischen Prozess des Stoffwechsels ist der Muskel eminent wichtig. Als Faktor für die Gewichtsregulation mit solchen Märchen zu kommen, ja, bau Muskulatur auf und dann funktioniert das alles, da vergisst man auch, welcher Aufwand dahinter steckt, bis man mal 1, 2, 3 Kilo Muskulatur aufgebaut hat. Ne? Also so einfach geht es jetzt nur auch nicht. Die Muskulatur rennt mir ja nicht hinterher, sondern da muss ich mir eben jedes Gramm erarbeiten. Und wenn man halt Gewichtsregulation nimmt, dann muss man ganz nüchtern sagen, dass das Ausdauertraining komplett unschlagbar. Das ist, da reden wir nicht von der Konkurrenz, von der ernsthaften. Und ich kann halt nicht das Extrem nehmen, ein Bodybuilder, Kugelstoßer, Gewichtheber, und den in irgendeiner Form mit dem Otto-Normalverbraucher vergleichen. Das ist eine völlig andere Liga. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Am 26. April gibt's am USZ in Wien eine Fortbildung mit dir. Wir haben die Ankündigung ja eingangs schon gehört. Klaus, kannst du mit deinen Worten noch erklären, welche Inhalte du in der Fortbildung so machen wirst und was die Teilnehmerinnen aus der Fortbildung dann so mitnehmen können?
Ja, das sind, sagen wir so, drei zentrale Punkte werden angesprochen. Denn erstmal natürlich grundlegend, wie geht's? Wenn ich also die Idee habe, meinetwegen, ich möchte Schnellkraft aufbauen, dann konzentrieren wir uns da auf die Rolle der Kraft. Es ist ja nur ein Baustein unter mehreren, wenn ich schnellkräftig werden will. Das heißt, wir schauen uns an, wie soll denn Krafttraining aussehen, wie soll es aufgebaut sein. Dann werden wir uns aber auch damit beschäftigen in der Praxis. So einfach ist es halt nicht. Ich mache jemanden stärker, na, dann läuft er automatisch schneller. Schön wär's. So. Das heißt also, wir haben ein paar Baustellen, die man im Rahmenprogramm berücksichtigen muss. Und wenn man das nicht tut, dann kann es sein, ich mache jemanden stärker, aber dann wird er plötzlich doch nicht schnellkräftiger. Und da schauen wir uns auch an, welche diese Baustellen sind, die man im Training mit beachten muss. Sonst funktioniert es eventuell nicht. Und vor allen Dingen auf höherem Niveau funktioniert es dann fast garantiert nicht, wenn man das nicht macht. Und das hängt so ein bisschen dann von der Zeit ab. Werde ich dann auch noch so vielleicht 1, 2 Mythen, die da immer wieder erzählt werden, was man machen soll, wo man aus wissenschaftlicher Sicht sagen muss, naja, soll man vielleicht nicht. Also ich gebe schon mal die Stichworte, so diese Phrasen, die immer kursieren, spezifisches Krafttraining, also was ist denn wirklich aufs Krafttraining bezogen, spezifisch oder wenn ich das Wort funktionell höre, da wird mir schon schwindlig. Das sind solche Dinge. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich da dann auch noch so 1, 2 Sachen mal rauspicken, um zumindest mal zu zeigen, naja, bei dem, was man da liest und wohlgemerkt auch zum Teil in der wissenschaftlichen Literatur liest. Vorsicht, Vorsicht. Da wird manches erzählt, wo man dann schon sagen muss, Freunde, das ist nicht wirklich haltbar. Ja, also das sind so die drei Kernpunkte. Die ersten zwei sicher. Jetzt letztgenannte, müssen wir mal gucken, wie die Zeit voranschreitet. Jetzt vor allen Dingen, weil es so ist, dass ich in der Regel die Vorträge nie so aufbaue, dass ich sage, okay, jetzt reservieren wir hinten 10 Minuten für Fragen, weil wenn wir da 3 Stunden stehen und dann kommt am Ende eine Frage von etwas, was in den ersten 10 Minuten gemacht wurde, dann halte ich das für relativ sinnlos. Das heißt also, generell ist es so, dass ich da schon die Teilnehmer auffordere, wenn Fragen sind, wenn was unklar ist, gleich fragen. Das kann natürlich dann bedeuten, dass es hinten raus ein bisschen eng wird, ne? Dass so vielleicht die letzten 10 Folien nicht mehr gehen. Aber da ist es mir ehrlich gesagt lieber, dass die Sachen, die besprochen werden, dass ich jetzt sagen kann, okay, wenn Unklarheiten bestehen, dass wir die im Rahmen des Möglichen dann ausräumen, dass also bei dem, was dran kam, die Leute dann auch rausgehen und sagen, okay, ich nehme was mit. Als dass wir jetzt hergehen und sagen, okay, wir pressen jetzt einen bestimmten Inhalt durch, deswegen kann das halt je nachdem, wie die Veranstaltung verläuft, sein, dass wir vielleicht zu diesem dritten Punkt nicht kommen. Vielleicht kommen wir da dazu. Das sehen wir dann vor Ort. Aber das sind so die Kernpunkte.
Ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, ein grundlegendes Basiswissen aufzubauen, weil man eben so viel liest. Und wenn man kein Basiswissen hat darüber, kann man das nicht einteilen. Ist das jetzt fake oder nicht? Und du sagst sogar, in der wissenschaftlichen Literatur gibt es zweifelhafte Publikationen. Also da braucht man einfach ein fundamentales, gefestigtes Wissen, um hier kritisch gewisse Texte hinterfragen zu können, egal ob die jetzt im Internet zu lesen sind oder in Publikationen. Und genau dafür, glaube ich, ist dann die Fortbildung auch eine sehr gute Basis dafür.
Ja, also sag mal, das ist genau wie du das sagst zum Beispiel. Was ich halt möchte ist, wenn ich Trainingsmethoden vorstelle und dann steht meinetwegen eine Intensität da, dann steht, wie soll zwischen den Belastungsserien die Pause sein, dass die Teilnehmer rausgehen und wissen, warum sind diese Vorgaben so. Und wenn ich verstanden habe, warum die so sind, dann habe ich auch gleich einen Anhaltspunkt, wenn mir jemand sagt, nee, das kannst du auch anders machen. Dann kann man gleich sagen, Moment, hier gibt es ja eine physiologische Erklärung, warum das so sein soll. Wieso sagst du mir jetzt, dass das auch anders geht? Da kann ja jetzt irgendwas nicht so ganz stimmen. Also genau da hätte ich gerne, würde ich die Teilnehmer zumindest ein bisschen sensibilisieren, dass sie mitnehmen, es gibt eine Begründung, warum man etwas wie machen soll, und dann Vorsicht, wenn jemand einfach irgendwas anderes verspricht. Da sollte man zumindest schnell hellhörig werden. Das, also genau wie du sagst, das ist einer der zentralen Punkte. Wenn das klappen sollte, dann würde ich sagen, war die Fortbildung ein Erfolg.
Genau. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Wir kennen ja den Satz.
Exakt. Und
das betrifft, ist auch in der Trainingswissenschaft so. Lieber Klaus, danke für die Zeit. Danke für deine Expertise. Ich freue mich auf den 26. Da gibt's dann mehr von dir.
So schaut's aus. Alles klar. Danke.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.